Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten. Mein Name ist Sabine Brauer und ich darf Sie durch die verschiedenen Folgen unserer Podcast-Reihe begleiten. Kann man es schaffen, mit dieser chronischen Autoimmunerkrankung stark zu sein? Und auf welchem Weg kann man diese Stärke erlangen? Mit welchen Rückschlägen hat man zu kämpfen und wie kann man diese meistern? Wer kann einem dabei helfen? All diese Themen möchte ich heute mit Frau Bonert und Herrn Dr. Hanak besprechen. Frau Bonert hat seit 2017 die Myasthenia gravis, ist zweifache Mutter und Vollzeit berufstätig. Herr Dr. Hanak ist Oberarzt der Kliniken Beelitz. Das ist eine Klinik, die sich um die neurologische Rehabilitation kümmert. Und dort werden auch Myasthenie-Patienten in der neurologischen Rehabilitation betreut. Ich freue mich sehr, Sie heute hier bei uns begrüßen zu dürfen in diesem Podcast. Hallo.
Hallo.
Ich grüße Sie.
In der ersten Folge des Podcastes ging es sehr viel um die Symptome der Myasthenie. Da hatte ich mit Tanja gesprochen und sie hat relativ schnell ihre Diagnose erhalten. Frau Bonert, wie schnell wurde denn bei Ihnen die Diagnose gestellt?
Es ging bei mir auch los, wie bei vielen anderen, mit Sehstörungen. Ich hatte meinen Kindern, die damals 3 und 6 Jahre alt waren, vorlesen wollen. Und das ging plötzlich nicht mehr, weil ich einfach diese Buchstaben nicht mehr so auseinander dividieren konnte. Das war natürlich ja erstmal sehr irritierend. Es folgten dann verschiedene Arztbesuche, auch Krankenhausaufenthalte, unter anderem auch mit dem Verdacht auf Schlaganfall, weil das linke Augenlid runterhing. Ja, da hat man allerdings immer noch nicht wirklich gefunden, woran es lag. Innerhalb von 2 Monaten hat sich dann die Myasthenie generalisiert. Und ich hatte innerhalb von circa 5 Wochen einen Zustand, wo ich mich nur noch ganz mühsam bewegen konnte und auch nur noch kurze Strecken laufen konnte, was mich total geängstigt hat, weil ich mich immer gefragt habe, oh Gott, wo führen denn die nächsten 5 Wochen hin? Das hat mich natürlich wieder zu vielen Ärzten gebracht, die mich aber irgendwo regelmäßig nicht wirklich ernst genommen haben oder ich fühlte mich zumindest nicht wirklich ernst genommen. Ich bin immer mit der Diagnose Burnout oder psychosomatische Belastung wieder nach Hause geschickt worden. Und am Ende war es eher zufällig, dass mir mein Psychologe, der auch eine neurologische Ausbildung hatte, den Hinweis gab, dass es ein Fachzentrum für Myasthenie gibt, an das ich mich doch mal wenden sollte. Das war insoweit mein Glück, dass er eine Patientin mit Myasthenie betreut hat und daher diese Symptome kannte, die ich ihm eben auch von mir immer beschrieben hatte. Und da die sich ähnelten, gab er mir diesen Hinweis. Und so kam ich dann doch schon nach 7 Monaten zu meiner Diagnose. Bei vielen anderen scheint es ja doch auch noch länger zu dauern, leider.
Ja, also das hört sich wirklich, wirklich sehr dramatisch an. Und auch ein Auf und Ab der Gefühle höre ich da so ein bisschen raus. Wie ging es nach der Diagnosestellung weiter?
Also nachdem wir dann die Diagnose hatten, ging es mir mental auf jeden Fall erstmal besser, auch wenn es komisch klingt. Aber ich wusste dann endlich, was es ist und diese zermürbende Ungewissheit hatte endlich ein Ende und ich wurde auch endlich behandelt. Das war schon erstmal so für meinen Kopf eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich wurde dann immunsupprimiert und thymektomiert. Hatte dann allerdings trotzdem immer wieder schlechte Phasen, wo ich dann auch im Krankenhaus behandelt werden musste, bis wir dann eine Therapie gefunden hatten, die zumindest so diese existenziellen Dinge wie Schlucken, Kauen und Atmen stabilisiert hatten, was ja auch schon erstmal sehr wichtig ist, um weiterzumachen. Allerdings konnte ich trotz dieser stabilisierenden Therapie immer noch nicht wirklich weit laufen und nicht lange stehen und dadurch hatte ich eigentlich nur 2 Möglichkeiten, die sich mir boten, nämlich entweder kann ich mit meinen Kindern keine Ausflüge mehr machen und sie beim Toben nicht mehr erleben und auch nicht mehr arbeiten gehen, oder ich nutze den Rollstuhl als Hilfsmittel. Also diese Entscheidung ist natürlich auch ein Prozess im Kopf. Also man muss sich damit natürlich erstmal irgendwo arrangieren und sich das Ganze auch trauen. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt unterwegs bin, auch mit dem Rollstuhl und meinen Kindern, mit meiner Familie, werde ich belohnt dafür. Das ist einfach schön, dabei sein zu können. Deswegen sehe ich den Rollstuhl auch nicht als Feind, sondern eher als Freund, der mir einfach hilft, weiter dabei sein zu können.
Das ist ja auch eine Stärke. Es geht ja heute auch um Stärken herausstellen. Gab es da auch mal wieder so tiefe Täler in diesem ganzen Verlauf? Das hört sich jetzt alles so schön stetig nach oben gehend an.
Also es ist natürlich für uns alle eine Umstellung gewesen. Ja. Es musste sich ganz viel Neues einspielen, neu finden. Mein Mann musste plötzlich Aufgaben im Alltag übernehmen, die er vorher nicht gemacht hatte, die ich vorher übernommen hatte. Ne? Gerade was eben auch die ganze Organisation zu Hause mit den Kindern betrifft. Und auch die Kinder mussten sich umstellen. Also die mussten lernen, mehr Rücksicht auf mich zu nehmen und ein Stück schneller erwachsen werden. Da hatte ich ganz oft auch ein schlechtes Gewissen. Ja? Also auch, dass wir gemeinsam auch mit dem Rollstuhl unterwegs sind. Das macht auch was mit den Kindern. Die sehen noch viel, viel mehr als ich. Die Blicke, die auf einen gerichtet sind, die auch nicht immer schön sind. Oder es gibt auch mal Sprüche. Aber ich versuche denen dann immer wieder zu zeigen, was es uns aber trotzdem ermöglicht. Also nicht das Negative zu sehen, sondern das Positive zu sehen, damit sie das einfach auch mitnehmen. Und wenn ich jetzt sehe, was für tolle junge Menschen aus ihnen geworden sind, sehe ich auch, dass nicht nur mich das stark macht oder ich stark sein muss, sondern dass es auch meine Kinder stark macht, diesen Umgang zu haben. Ja.
Ich gebe jetzt mal den Ball an den Herr Dr. Hanak weiter. Sie sind ja der neurologische Experte heute. Sie arbeiten ja auch in einer neurologischen Rehabilitationsklinik und betreuen auch viele MG-Patienten. Wie kommen die Patienten bei Ihnen an? Mit welchen Herausforderungen und mit welchen Bedürfnissen? Was brauchen die Patienten und wie unterstützen Sie die auf dem Weg? Weil ich habe von einigen anderen Mitpatienten schon gehört, dass Rehabilitation so ein Thema ist, wo manche sich gar nicht so gern drauf einlassen, weil sie auch ganz viel Angst haben.
Ich würde vielleicht da gerade nochmal den von Ihnen angesprochenen Aspekt berichten, dass die Sensibilisierung für neurologische Rehabilitation bei Myasthenia gravis Patienten möglicherweise gar nicht in allen Neurologenköpfen drin ist, ja, weil man mit Neuroreha oft die Rehabilitation von Schlaganfällen sozusagen versteht. Aber es ist durchaus möglich, auch Myasthenie-Patienten diesbezüglich zu helfen. Und die Frage beantwortend, wie kommen die denn da bei uns an, mit welchen Bedürfnissen, möchte ich vielleicht aus der eigenen Erfahrung Ihnen sagen, wie das in der Eingangsbedingung ist. Denn das ist ganz entscheidend, wie schwer die Patienten betroffen sind. Dazu muss man vielleicht wissen, dass die neurologische Rehabilitation in einem Phasenmodell organisiert ist, wo man neurologische Frührehabilitation unterscheidet von Spätrehabilitation. Die neurologische Frührehabilitation ist dadurch charakterisiert, dass die Patienten in der Regel vollständig abhängig oder wenigstens ein umfangreichen Hilfebedarf in den Verrichtungen der Aktivitäten des täglichen Lebens haben. Das geht mit so ganz einfachen Dingen los, wie sich die Körperpflege betreffend anziehen oder auch Toilettengänge und Mobilität, der Transfer und so weiter. Und darüber hinaus aber, und das ist vielleicht mit Blick auf meine Erfahrungen noch wichtig, neurologische Frührehabilitation beinhaltet eben auch noch Aspekte, die also noch daran erinnern, dass die eine große medizinische Herausforderung darstellen. Ja, also manche Patienten sind überwachungspflichtig, manche sind noch nicht entwöhnt von der Beatmung, manche Patienten haben noch eine Luftröhrenkanüle oder sie haben eine schwere beaufsichtigungspflichtige Schluckstörung oder können sich gar nicht verständigen. Alle diese Punkte fließen mit in die Beurteilung ein, ob jemand in eine neurologische Frühreha-Phase kommt oder Spätreha-Phase. Tatsächlich ist es so bei uns, dass ungefähr 3/4 unserer Patienten sind, die der neurologischen Frührehabilitationsphase zugeordnet werden müssen, das letzte Viertel dann eben Spätreha. Und oft ist es eben so, natürlich ist die Myasthenia gravis jetzt nicht die Neuroreha-Diagnose und wir finden sie letztendlich jetzt immer mal wieder, aber längst nicht so häufig wie andere neurologische Erkrankungen. Und bei uns ist es eben in der Klinik so, dass Patienten nach durchgemachter Myasthenia-Krise lange Zeit dann eben brauchen für die Erholung. Und hier soll die Rehabilitation natürlich ansetzen, nicht?
Also das heißt, Sie kommen dann nach dieser Myasthenien-Krise von der Intensivstation direkt in Ihre Rehabilitationseinrichtung. Wie lange sind die dann bei Ihnen?
Man kann so sagen, abhängig vom Schweregrad und von der Eingangsbedingung sind die Patienten locker 6 Wochen da. Es geht aber auch bis ein Vierteljahr. Abhängig davon, wie lang sich der Prozess der basalen Dinge, die notwendig sind, um wieder zurück ins Leben zu kommen. Unser wichtigstes Ziel ist ja, dass man wenigstens die Ausgangsbedingungen wiederherstellen kann. Also, dass sie wieder auf das Niveau kommen, was sie vor der krisenhaften Verschlechterung hatten oder überhaupt einer Verschlechterung der Myasthenia gravis. Und wenn sie eben noch wirklich intensivmedizinisch oder eine enge ärztliche Führung brauchen, dann sind diese Ziele ganz oben auf, ja.
Ja, dann haben Sie ja auch gesagt, das Viertel, was eben nicht so schwer betroffen ist, wie lange sind die Patienten bei Ihnen?
Also ich würde sagen, 6 Wochen ist ein guter Richtwert. Es kann aber auch mal länger gehen, also 8 Wochen, aber längst nicht so lange wie die sehr schwer betroffenen Patienten, ne?
Da steht halt dann auch der Fokus mehr vielleicht auf Hilfsmittel anpassen oder Gespräche führen, Krankheitsbewältigung. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig. Egal wie schwer die Myasthenia gravis ist. Und es ist immer eine Zusammenarbeit mit dem Team notwendig, wo also Ärzte, Pflege und Therapeuten gewissermaßen an einem Strang ziehen. Und tatsächlich ist so, dass bei diesem multimodalen Therapieansatz Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, aber auch Neuropsychologen vertreten sind. Und letztendlich werden alle Aspekte, die mit der Grunderkrankung behaftet sind, dort angegangen. Die Physiotherapeuten werden einen langsamen Muskelaufbau machen und Gelenkfunktionen sichern. Hier spielen sicherlich auch Begleitumstände eine Rolle. Nachdem Patienten lange auf Intensivstationen waren, können sie auch eine allgemeine Schwäche erleiden, allein weil die Nerven und die Muskeln Veränderungen nach solchen langen, schweren Krankheitsverläufen auf Intensivstationen gewissermaßen einbrechen. Ergotherapeuten werden bei den Skills behilflich sein, die für die Aktivitäten des täglichen Lebens sind. Die Logopäden kümmern sich um die Schluckfunktion, aber auch um das Trachealkanülenmanagement, also wenn Patienten eben eine Luftröhrenkanüle haben. Ja, und die Neuropsychologen sind sicherlich nicht nur Ansprechpartner in der Diagnostik von vielleicht auch neurokognitiven Störungen. Das sehen wir auch sehr häufig, muss man sagen, gerade wenn wir ältere Patienten haben und wenn sie dann mit den symptomatischen Medikamenten behandelt werden, sondern sie sind aber auch für Gespräche da, denn es sind natürlich einschneidende, traumatisierende teilweise ja Erfahrungen, die diese Patienten gemacht haben. Und dann gibt es da eben sehr viel Redebedarf, ja.
Ja, also ich finde, das macht sehr, sehr viel Mut, auch so eine Reha anzugehen und auch zu machen. Frau Bonert, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht mit Reha? Waren Sie schon mal auf einer Reha?
Also ich hatte auch ganz oft schon so Situationen, wo sich mein Zustand doch sehr stark verschlechtert hat und ich immer wieder auch im Krankenhaus behandelt werden musste. Das ist natürlich insgesamt ja auch wieder eine sehr belastende Situation, wenn dann das Lungenvolumen so gering wird, dass man kaum noch 2 Worte zusammenhängend reden kann, ohne zwischenatmen zu müssen oder am Tisch sitzt mit vollem Mund und einfach nicht weiterkauen oder schlucken kann. Das macht was mit einem und das ist mit ganz viel Angst auch verbunden, dass man in so eine schwere Krise rutscht. Das ist wirklich sehr zermürbend und diese ganzen Krankenhausaufenthalte sind auch für die Familie sehr belastend. Ja, also die Kinder hatten Verlustängste entwickelt, die wirklich sehr, sehr lange angehalten haben. Mein Mann hat einen stressigen Job und musste dann aber ja alles alleine managen, auch noch zu Hause. Das sind so Dinge, die das ganze Umfeld betreffen. Ja, Reha, also ich selber hatte jetzt noch keine Reha. Einmal auch, weil man doch immer wieder hört, dass man da völlig so an seine Grenze gebracht wird. Das hat mich auch immer, gebe ich zu, ein Stück weit abgeschreckt. Von daher finde ich es sehr schön, hier zu hören, dass es in Beelitz also ein Team gibt, die sich mit dieser Erkrankung jetzt auch wirklich auskennen. Aber der Hauptgrund für mich, nicht zur Reha gegangen zu sein, war, dass ich einfach schon zu häufig weg war von zu Hause. Ich wollte einfach dann nicht nochmal meiner Familie und meinen Kindern das antun. Ich selber wollte auch zu Hause sein bei ihnen. Das war jetzt so der Hauptgrund. Ich habe das Ganze so ein bisschen ambulant gemacht. Also ich hatte auch ambulant Logopädie, also Schluck- und Atemtraining, Osteopathie, manuelle Therapie. Das sind so die Sachen, die ich noch weiter wahrnehme. Und ansonsten ist so, ja, Krankengymnastik, da ist eher so mein Alltag mit meinen zwei kleinen Kindern so herausfordernd, dass das meine Krankengymnastik ist, meine tägliche.
Verstehe.
Genau.
Ja. Und nochmal den Schritt zurück zu dieser psychischen Belastung. Da war die Rede von Ängsten. Haben Sie auch Depressionsphasen oder depressive Phasen erlebt?
Ja, es war natürlich immer sehr, sehr schwierig. Ich habe immer versucht, diese Situation möglichst nicht so lang werden zu lassen. Also ich war immer, kenne das natürlich auch, ne, totale Erschöpfung, Angst, auch Schmerzen, aber ich wollte mich nie von der Myasthenie beherrschen lassen und mein Leben beherrschen lassen davon. Und deswegen habe ich immer versucht, dagegen anzukämpfen, dass das so viel Raum einnimmt und dass es so eine Bedeutung bekommt. Also das ist aber auch immer trotzdem ein Kampf. Jeden Tag kämpfe ich gegen diese schlechten Gedanken und schlechten Gefühle. Aber ich mache das für mich, auch für meine Familie. Ich habe mich einfach entschieden, ich möchte glücklich sein. Ich möchte auch mit Myasthenie glücklich sein. Man muss es sich selbst auch erlauben, ne? Und gerade so mein Beruf, da musste ich auch eine Entscheidung treffen. Und die fiel mir auch extrem schwer, weil ich meinen Job geliebt habe. Also ich hatte einen Job mit hoher Führungsverantwortung, der sehr stark fremdbestimmt war und in zeitlichem Druck unterstand. Da habe ich schon auch gemerkt, das geht so nicht mehr. Das funktioniert nicht. Und ich definiere mich aber auch sehr stark über Arbeit und deswegen war es für mich wichtig, da einen Weg zu finden, auch das anzupassen. Und ich habe jetzt Aufgaben übernommen, die mich gleichsam ausfüllen, aber eben weniger Führungsverantwortung haben, mehr Homeoffice möglich ist. Um einfach diesen Arbeitsalltag zu schaffen, nutze ich da auch wieder verschiedene Hilfsmittel, ne? Also ich habe einen angepassten Bürostuhl mit Kopfstütze. Ich stelle mir die Schrift groß auf dem Bildschirm, damit ich es besser sehen kann. Ich habe Kopfhörer zum Telefonieren, damit ich das Telefon nicht immer halten muss, weil das ja irgendwann hier auch nicht mehr geht. Aber es gibt so ein schönes Sprichwort, Arbeiten ist die beste Medizin. Also ja, für mich trifft das absolut zu, es lenkt mich ab, ich fühle mich gebraucht und wertvoll. Und da kann jeder für sich selber, und wenn es nur ein paar Stunden im Ehrenamt sind, aber ich glaube, da kann man ganz viel draus ziehen.
Auf jeden Fall. Wir haben jetzt viel drüber gesprochen, über wie es in der Klinik läuft, wie es bei Ihnen lief im Privatleben, Frau Bonert. Und jetzt würde ich gerne noch mal auf diesen Punkt kommen. Jeder Mensch hat ja auch Hobbys und private Freuden. Und die Frage auch an den Herr Dr. Harnack, gibt es da Angebote oder arbeiten Sie mit Methoden wie Pilates, Feldenkreis? Haben Sie da irgendwelche Spezialitäten oder gibt es die Möglichkeit, an Atemtraining teilzunehmen?
Ja, unbedingt haben wir da Möglichkeiten. Wir binden natürlich immer den Patienten ein und sagen, alles, was ihm gut tut, wird schon richtig sein. Es gibt ja so den Spruch, ein Arzt hat dann recht, wenn er heilen kann oder wenn er was verschreibt, was sozusagen hilft, dann hat er recht. Natürlich gehen wir auf die Bedürfnisse der Patienten ein. Ja, es gibt Atemtherapeuten, die wir da auch mit einsetzen. Gerne, wenn gewünscht, auch sozusagen unter Messung von objektivierbaren Parametern der Lungenfunktion zum Beispiel, nicht? Wir setzen ja sehr viel in der Einzeltherapie auf die Bobat-Technik, was die Physiotherapeuten angeht. Und das ist in diesem Fall auch absolut angebracht, denn ein Laufbandtraining ist ja eher kontraproduktiv bei Myasthenie-Patienten. Dann die Hobbys, die Sie angesprochen hatten, die Frau Bonert in ihren kleinen Kindern sieht sozusagen. Auch das haben wir. Wir haben die viele Möglichkeiten, nicht? Also es gibt einen Therapiegarten, wo die Leute sich an Hochbeeten anmachen können. Wir können aber auch Bastelarbeiten, wenn denn da ein Faible ist, weil sie ja so kleine Handarbeiten angesprochen haben, aber auch so ganz basale Dinge, Kochen, Backen, und das ist alles implementiert in den ergotherapeutischen Therapien und ist gewissermaßen dann, wenn man so will, die Kür oder das i-Tüpfelchen, wenn die basalen Dinge erreicht worden sind. Ne?
Wir sind am Ende von unserer schönen Runde angekommen und jetzt setzt euch ganz bequem auf euren Sessel, wo ihr gerade seid. Spürt die Auflage, wo ihr sitzt. Richtet die Aufmerksamkeit auf eure Atmung. Wie ihr so einatmet, wie der Atem durch eure Nase geht. Weiter durch den Rachenraum Richtung Lunge. Und wie der wieder retour geht, auch wieder über den Rachen, über eure Lunge raus, über den Rachen, Nase nach außen. Mal so 2, 3 Atemzüge beobachten. Macht den Hinterkopf dabei mal ganz lang, als ob ihr den so ein bisschen streckt, so wie wenn ihr einen Motorradhelm absetzt. Hinterkopf wird so ein bisschen lang. Auch der untere Rücken, macht den mal ein bisschen lang. Und spürt jetzt den Raum, den die Lunge dann auch einnehmen kann. Und mit der nächsten Einatmung zählt ihr bis 7. Und haltet kurz die Luft. Und mit der Ausatmung zählt ihr bis 8. Und dann atmet ihr wieder 4 Atemzüge. Normal weiter. Aufmerksamkeit auf eure Atmung. Und noch einmal mit 7 einatmen. Kurz die Luft halten und mit 8 ausatmen. Ja, herzlichen Dank für das schöne Gespräch, Herr Dr. Harnack und Frau Bonert. Und herzlichen Dank fürs Zuhören.
Let's Talk Myasthenie. Der Podcast für Patienten.